Geschwister, liebe Gemeinde, ich begrüße euch recht herzlich hier zu unserem Gottesdienst. Unser Pastor Rolf ist auswärtig in, wo war das noch? Wo ist Rolf nochmal?
Lauenburg.
In Lauenburg und predigt da in Lauenburg. Ja, ich mache heute die Einleitung und ich habe euch ein kleines Wort mitgebracht zum Thema Bekehrung und Umkehr. Aber bevor ich damit starte, möchte ich kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier wieder in der Gemeinde bist, dass du über uns bist, dass du über uns wachst, dass du alle hier heil hergeführt hast, dass du in unserer Mitte bist. Und Jesus, bitte, öffne die Herzen aller, die hier sind in der Gemeinde, die hier im Gottesdienst sind und auch die heute nicht zu uns kommen können. Öffne die Herzen, schau in ihre Herzen und lass mich dein brauchbares Werkzeug sein und rede du durch mich. Amen.
Amen.
Ja, was sagt die Bibel über Bekehrung und Umkehr? Diese beiden Themen hängen ja ganz eng zusammen. Die beiden Themen Bibel und Umkehr ist die Hauptaufgabe der Kirche eigentlich, was wir heute leider Gottes in den Kirchen vermissen. Deswegen sind die Gemeinden und die Hauskirchen, die anstelle der Kirche dieses Amt übernehmen. Umkehr und Bekehrung. Bekehrung ist eigentlich die wichtigste Aufgabe oder sollte die wichtigste Aufgabe der Pastoren sein und aller Christen natürlich auch. Das Thema Bekehrung zieht sich durch die gesamte Bibel, auch der Ruf Gottes zur Bekehrung. Bekehrt euch bedeutet Buße tun. Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Und dazu lese ich euch mal eine Bibelstelle aus Hesekiel vor, und zwar Hesekiel 18 ab 21. Wenn aber der Gottlose umkehrt von all seinen Sünden, die er getan hat, und alle meine Ordnung bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, leben soll er und nicht sterben. All seine Vergehen, die er begangen hat, sollen ihm nicht angerechnet werden. Um seiner Gerechtigkeit willen, die er geübt hat, soll er leben. Sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, nicht viel mehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Wenn aber ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut, nach all den Gräueln, die der Gottlose verübt hat, tut er es, sollte er leben? Das ist die Frage, sollte er leben oder nicht? Gott vergibt, wenn du zu Gott kommst und wenn du zu Jesus kommst und um Vergebung bittest und das von Herzen kommt, dann wird er dir auch vergeben. So steht es in der Bibel. Dazu gibt es noch einen Text, den ich auch nochmal vorlesen möchte, auch aus Hesekiel, und zwar Hesekiel 33, Vers 11. Und du, Menschensohn, sage zum Haus Israel, so sprecht ihr und sagt, unsere Vergehen und unsere Sünden sind auf uns und in ihnen schwinden wir dahin. Wie könnten wir leben? Sage zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Wenn ich Gefallen habe am Tod des Gottlosen, wenn nicht vielmehr daran, dass der Gottlose von seinem Weg umkehrt und lebt. Da haben wir wieder umkehrt. Kehrt um von euren bösen Wegen. Ja, warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Und du, Menschensohn, sage den Söhnen des Volkes, die Gerechtigkeit der Gerechten wird ihn nicht retten am Tag seines Vergehens und die Gottlosigkeit des Gottlosen. Er wird durch sie nicht stürzen an dem Tag, der er von seiner Gottlosigkeit umkehrt. Die Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit des Gerechten, er wird durch sie nicht leben können an dem Tag, da er sündigt. Das heißt, die Lösung ist Umkehr, Buße tun und die Bekehrung. Das sollten wir uns immer vor Augen führen. Ein Theologe, Theo Lehmann, sagte mal, Christsein ohne Bekehrung ist wie ein Wettrennen ohne Startschuss. Du rennst zwar, aber es zählt nicht. Das heißt, wir müssen uns erst bekehren. Christen, die nicht bekehrt sind, kommen nicht ans Ziel, kommen nie ans Ziel. Die Bekehrung ist unheimlich wichtig. Und letztendlich entscheidet Gott, wer zum Glauben kommt oder wessen Ohren verstopft bleiben. Und die Bekehrung ist immer das Werk unseres Herrn. Nicht unser eigenes Werk. Ist immer das Werk unseres Herrn. Und Gott weiß, wann wir gerufen werden und wann wir die Erde verlassen. Steht in Psalm 139, 16-17. Gott hat sich schon vorbereitet, meine Bekehrung, auf meine Bekehrung. Wir arbeiten nicht ergebnisorientiert, sondern auftragsorientiert. Das heißt, wenn wir zum Beispiel evangelisieren, wenn wir das Wort Gottes in die Welt tragen, ist nicht das Wichtigste, was haben wir als Ergebnis, sondern wir haben als Christen den Auftrag, das Evangelium zu verbreiten und Menschen zu bekehren. Das heißt, wir arbeiten nicht Ergebnis. Es ist völlig egal, das Ergebnis. Wichtig ist der Auftrag, den wir von Gott durch den Heiligen Geist bekommen haben. Und das möchte ich euch nochmal mit auf den heutigen Weg geben. Ja, jetzt steige ich ein.
Möchte noch jemand Zeugnis geben? Erzählen, was er in der vergangenen Woche mit Jesus erlebt hat? Die Evangelisation am Freitag. Wir haben da ja schon so ein bisschen was drüber gehört. Ganz besonders habe ich mich gefreut, dass unser Bruder Andreas dabei war mit seiner Bekannten oder Freundin. Ja, ich war angenehm beeindruckt, wie eifrig die beiden da zu Werke gegangen sind. Aber Andreas, er erzählte mir, dass er das schon häufiger gemacht hat. Und ja, das war ein toller Einsatz am Freitag. Es war sehr warm, 29 Grad. Und also ich habe versucht, immer so ein bisschen im Schatten zu bleiben. Das war einfach zu heiß und so die älteren Herrschaften, die können die Hitze nicht mehr so gut vertragen. Wenn ich da so 30 Jahre zurückdenke, da konnte ich den ganzen Tag am Strand liegen, hat mir nichts ausgemacht, aber im Alter ist man doch ein bisschen empfindlicher. Ja, zu dem Einsatz nochmal, wir waren insgesamt 6 Geschwister, Gideon-Brüder und Mitglieder aus der Arche. Ja, es war einfach, war großartig. Wir haben ungefähr 70 Bibeln verteilt in Lübeck und 6 Menschen haben Ja gesagt zu Jesus. Und ja, unser Gebet ist natürlich, dass es in guter Weise weitergeht. Ja, ich hatte auch jemanden, der Ja gesagt hat, ein Tourist und aus Süddeutschland. Und ja, da war das für mich schwierig mit der Gemeindeempfehlung. Aber wir befehlen ihn unserem Herrn an und ja, der wird ihn begleiten und sein Glauben festmachen. Ja, und ja, eine Sache, die hat mich doch hat mich bedrückt, hat mir wehgetan. sagte der Helmut da zu jemandem, zu einem Neinsager: Jesus liebt dich aber trotzdem. Und er sagte: Ich ihn aber nicht. Das tat weh. Das tat weh. Jesus, erbarme dich über ihn und gib ihm noch eine Chance. Das Nein, es muss nicht bleiben. Aus einem Nein kann ein Ja werden. Du kannst es wirken mit dem Heiligen Geist. Ja, nun zu der Predigt heute. Der Text steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Genau. Danke, Manuel. Da können wir es nachlesen. Aber ich will es trotzdem. Ich möchte es trotzdem noch mal vorlesen. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft, und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente hinzu. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hat, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kam der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach: Herr, du hast mir 5 Talente gegeben. Siehe, ich habe ihnen 5 weitere Talente gegeben. Ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das 1 Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen. So hätte ich bei meinem Kommen das Meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Ja, mit dem dritten Knecht hat es ein böses Ende genommen. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier eine Parabel. Jesus hat gerne in Bildern gesprochen, weil sie, ja, sie sind verständlicher. Verständlicher als 1000 Worte. Und wenn ich den Text eben vorgelesen habe, so fällt es jedem von euch leichter, dieses Gleichnis zu verstehen. Und eine Sache, die im Judentum gebräuchlich ist, Jesus war Jude, wir wissen das, und ja, er hat sich gerne dieser Bilder bedient. Bei diesem Gleichnis haben wir eine Sache, so ein Gleichnis aus dem Geld- und Bankwesen. Ich habe gelesen, dass ein Talent ungefähr 5000 Mark entspricht. Ja, denke mal, das sind heute 5000 Euro ungefähr. Also eine Menge Geld. Ja, und damals in der Antike konnte man, wenn man geschickt war, ein glückliches Händchen hatte, konnte man sein Vermögen mit Spekulation durchaus verdoppeln und vervielfachen. Aber in diesem Gleichnis geht es natürlich nicht um das liebe Geld und Gold, sondern es geht um die himmlischen Dinge. Als erstes sei zu sagen, dass der Herr, ja, unser Herr ist Jesus Christus, den wir heute Morgen angebetet haben, mit Lobgesang, mit Gebet. Ja, in der Schlachter 2000, in der ich gerne lese, ist der Text überschrieben, die anvertrauten Talente. In der Hoffnung für alle, mit beauftragt zu handeln. Ich finde, die Überschrift ist besser. Die gefällt mir besser. Und es ist die bessere Überschrift, aber wir kommen noch dazu. In der Lukas-Evangelium finden wir die Parallelstelle zu diesem Gleichnis. Ja, da war auch, als ich heute Morgen mein Losungsbüchlein aufschlug, da war das Gleichnis als Wochenspruch genannt. Und den habe ich natürlich gleich meinem Morgengruß beigefügt. Ja, das passt ja, die Übereinstimmung, die Predigt heute. Und ja, und dass ich das heute Morgen gleich als erstes lese. Handelt, bis ich wiederkomme. Ja, Jesus möchte nicht, dass wir passiv sind. Er möchte nicht, dass wir sonntags in den Gottesdienst gehen und uns dort einfach nur hinsetzen. Er möchte, dass wir Handel treiben mit dem Evangelium. Ja, und mir war das vorhin in der Anbetung so aufs Herz gelegt. Jesus hat als Erster seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Aber sie soll hier nicht bleiben, sondern wir sollen sie weitergeben. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir können ihm hier in der Gemeinde dienen, in der Nachbarschaft können wir ihm dienen und wir können ihm auf dem Arbeitsplatz können wir ihm dienen. Und ach, es gibt bestimmt noch viele andere Möglichkeiten. Und davon sollten wir regen Gebrauch machen, beauftragt zu handeln. Das ist sein Wunsch, zu handeln. Und ich glaube, nicht zufällig steht dieses Gleichnis bei Matthäus gleich hinter dem Gleichnis mit den 10 Jungfrauen. 5 Jungfrauen standen Jesus gleichgültig gegenüber. Ja, sie erhielten auch keinen Einlass zu Jesus und mussten vor der Tür bleiben. Warum? Sie haben sich auf den Weg gemacht, aber waren im Grunde genommen sehr, sehr gleichgültig. Und ich habe es schon häufig gesagt, das Gegenteil von Liebe, viele sagen, es ist der Hass. Der Hass ist das Gegenteil von Liebe, aber das stimmt nicht. Die Gleichgültigkeit, die ist es. Das ist das Gegenteil von Liebe. Und in der Vorbereitung muss ich so an Eheleute denken, die sich in irgendeiner Phase ihres Zusammenseins gleichgültig gegenüberstehen. Das ist eine bedrohliche Situation. Und ja, wir haben heute 2 Frischgetraute hier und ach, das möchte ich euch so mit auf den Weg geben. Diese Gleichgültigkeit, die darf sich bei euch nicht einschleichen. Und ja, und nach der Gleichgültigkeit kommt noch eine Steigerung. Ja, man spricht einfach nicht mehr miteinander und teilt sich nichts mehr mit. Ja, und dann ist meistens das schlimme Ende, dass man sich trennt und sich scheiden lässt. Ja, und das sehen wir auch so ein bisschen bei dem dritten Knecht. Ah, ich habe versucht herauszufinden, was war das für ein Mensch, der dritte Knecht? Ganz schwierig, ganz schwierig. Entweder war er ein Ungläubiger, der sich irgendwie, Jesus hatte ja ihn auch als Verwalter eingestellt. Er sollte ja sein Besitz und sein Vermögen sollte er in guter Weise verwalten. Aber das war ihm gleichgültig. Wenn ich das so in die heutige Zeit hinein verlege, so glaube ich, es könnte ein Namensgriff gewesen sein. Der den Heiligen Geist nicht hatte. Und ja, aber trotzdem so in den frommen Kreisen mitgemischt hat, weil, ja, weil er das schick findet, einen auch fromm zu machen. Ja, aber weiter bin ich nicht gekommen. Möchte ein paar Worte, lasse ich auch so stehen mit dem dritten Knecht, da können wir uns alle Gedanken drüber machen, was das für ein Mensch gewesen sein könnte. Schwierig, es ist schwierig. Nun möchte ich ein paar Worte zu den Talenten sagen. Was sind Talente? Ja, eins habe ich schon gesagt. Das Gleichnis aus dem Geld- und Bankwesen, 5000 Euro ungefähr in der heutigen Zeit. Aber es geht nicht um das Geld, sondern es geht um Jesus. Und bei den Talenten unterscheiden wir zwischen den, ein Talent ist immer eine Gabe. Alles, was wir haben und alles, was wir sehen, gehört nicht uns. Und das war auch so, als der Teufel den Jesus versucht hatte und ihm ja die vielen Reichtümer dieser Welt zeigte. Jesus gehörte das ohnehin alles. Und er war auf diese Gaben vom Teufel nicht angewiesen. Und hat sie auch nicht gebraucht. Er ist auf die Welt gekommen, um uns zu dienen. Und wir wissen, wenn er wiederkommt, dann wird er unser Richter sein. Und davon spricht dieses Gleichnis im Grunde genommen auch. Ja, einmal haben wir die natürlichen Talente, Gaben. Ja, was gehört dazu? Der Besitz, die Familie, die Gesundheit, Intelligenz, Ausbildung, Beruf, sozialer und wirtschaftlicher Friede. Das sind alles Dinge, die wir so in die Wiege hineingelegt bekommen. Es ist natürlich einfach, wenn man, es scheint einfacher zu sein, mit diesen natürlichen Gaben starten zu können. Aber ich denke, manchmal sind sie einem auch im Weg. Aber in diesem Gleichnis geht es nicht um die natürlichen Gaben. Ich denke, das Entscheidende, das sind die übernatürlichen Gaben. Und das ist die Sache, das sind die Gaben des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist, ja, er gibt uns Dinge, ja, damit wir Frucht bringen. Und Frucht zur Ehre unseres Vaters. Und die Frucht des Geistes, die können wir nachlesen in Gottes Wort. Den Heiligen Geist, auch eine Gabe des Vaters, den erhalten wir. Also ich kann nur von mir sprechen, es ist unterschiedlich. Ich habe ihn erhalten bei meiner Bekehrung. Und ich kann mich erinnern, als ich Jesus bat, in mein Herz zu kommen, als ich ihm alle meine Sünden mitteilte, die mir so einfielen. Ja, da kam er, der Heilige Geist auf mich herab, und ich habe ungefähr eine Viertelstunde geweint. Aber das war nicht so ein Wein der Traurigkeit, das war so ein Wein, wo sich etwas löste in meinem Herzen. Und ja, ich hörte irgendwann auf zu weinen und ich war frei. Da waren viele Dinge von mir abgefallen. Ich war wie neu. Das erlebt jeder so auf seine eigene Art. So, und dieser Geist, den Jesus uns gibt, er hat uns Himmelfahrt versprochen oder seinen Jüngern. Auch wir sind seine Jünger. Ich sende euch den Tröster und ich werde euch nicht allein lassen. Und Jesus hat Wort gehalten. Ja, in der Apostelgeschichte, da geht es dann los, die Gemeindegründung. ja, und das Wirken des Heiligen Geistes. Im 1. Korinther 12, Vers 11 lesen wir: Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Und das ist es. Die Gaben sind unterschiedlich. Und es ist schwierig herauszufinden. Nicht jeder ist Evangelist. Von den Evangelisten haben wir einiges gehört heute, aber nicht jeder hat die Gabe oder soll Evangelist sein. Es gibt im Weinberg des Herrn gibt es viele Arbeitsplätze. Und von denen habe ich schon erzählt. Im Reich Gottes, das, was wir hier auf der Erde tun und machen, ist die Vorbereitung auf die Ewigkeit. Und im Reich Gottes, da hat Jesus einen bestimmten Platz für uns, an dem wir für ihn arbeiten sollen, verwalten sollen und ja, zur Freude des Vaters. Und jetzt auf der Erde werden wir so auf diesen Dienst in der Ewigkeit werden wir vorbereitet. Ja, und wir freuen uns, dass Jesus wiederkommt. Aber wir können gewiss sein, wenn er wiederkommt. Wir sprechen so häufig von Entrückung. Aber wenn er wiederkommt, dann wird er uns auch fragen: Reinhard, was hast du mit den Talenten gemacht, die ich dir gegeben habe? Ja, und dann stehen wir da mit unserem hochroten Kopf und teilnehmen mit. Aber ich hoffe nicht, dass wir, die wir heute Morgen hier sind, zu denen gehören, die ihre Talente vergraben. Ja, wie findet man nun seine Gaben heraus? Das ist auch eine schwierige Sache. Ich habe ganz lange Zeit versucht, das so für mich herauszufinden. Schwierig. Beten ist ganz wichtig, aber auch das eine oder das andere ausprobieren und ja, irgendwann wird man vom Heiligen Geist in eine bestimmte Ecke hineingeschoben. Und bei mir war es so, ja, da war ich dann irgendwann drin und dieses Evangelisieren, die Straßeneinsätze da in Hamburg ging das zuletzt los. Ich mache das jetzt ungefähr 7 Jahre. Ja, 7 Jahre ungefähr. Da habe ich so zu mir selbst gesagt, das ist es. Das ist etwas für dich. Aber wie ich schon sagte, das muss jeder für sich selbst herausfinden, beten und ausprobieren. Das wäre so meine Empfehlung heute Morgen. Ja, und der Heilige Geist wird sein Übriges dazu tun. Und ja, das Entscheidende ist natürlich, dass wir Frucht bringen. So, nun will ich noch mal ganz kurz. Ach so, eine Sache ist wichtig. Da sagt Jesus: Jedem nach seiner Kraft. Da möchte ich noch mal ganz kurz Jesus. Ist ein Gott, der überfordert uns nicht, wenn wir in seinem Dienst stehen. Er weiß ganz genau, wie viel Kraft wir haben. Die Menschen sind unterschiedlich. Wir sehen, der erste Knecht, der hat mehr Talente bekommen als der zweite. Ja, warum tut Jesus das? Der zweite Knecht hatte nicht so viel Kraft wie der erste Knecht. Und ja, der erste Knecht, der die 5 Talente bekommen hat, ja, der war von Haus auf ein kräftiger Mann. Und der zweite Knecht hatte eben weniger Kraft. An der Stelle wird deutlich, Jesus überfordert niemanden. Das, was wir für den Herrn tun, das wird unsere Kraft nie übersteigen. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Botschaft, die wir nehmen können. Was natürlich wichtig ist, wenn man für irgendjemanden arbeitet, will man natürlich auch einen Lohn haben. Wir kennen das Gleichnis mit dem Weinberg. Da haben alle den gleichen Lohn erhalten. Der Letzte und der Erste haben den gleichen Lohn erhalten. An der Stelle wird deutlich, dass Jesus gerecht ist und dass er jedem den Lohn gibt, den er verdient. Und das wird immer gerecht sein. Er ist der Herr und er teilt den Lohn zu. Und da sollten wir frohen Mutes sein, dass wir einen gerechten Lohn erhalten. Und ja, aber jetzt bezogen auf dieses Gleichnis, der Lohn, es wird, was erwarten wir? Wir erwarten, ewig zu leben. Das ist ja auch das, was wir auf der Straße immer wieder mitteilen, dass unser Lohn das ewige Leben ist. Aber es kommt noch etwas hinzu. Der Lohn, den wir von Jesus bekommen, wenn wir von seinen Talenten, von seinen Gaben, Begabungen, wenn wir da regen Gebrauch von machen und tüchtig und kräftig damit handeln. Und dann werden wir, wenn wir zu seiner Zeit Jesus gegenüberstehen, dann werden wir belohnt werden. Ja, und wir lesen, wie gesagt, der erste Knecht verdoppelt seine Talente, der zweite auch. Der dritte, ja, wir haben es gehört, der vergräbt seine Talente. Ja, ich habe hier, kommen Sie langsam zum Schluss, die Botschaft ist vielleicht ein bisschen hart, wenn ich das jetzt von mir gebe. Aber es ist so. In unseren frommen Kreisen gibt es auch Faule, es gibt Heuchler und es gibt Pharisäer. Es gibt Leute, die Jesus gar nicht lieben. Wir wissen das alle. Wir wissen das und es ist traurig. Und Pastoren sind davon nicht ausgenommen. Ich denke gerade an eine WhatsApp, die Evelyn mir geschickt hat, die Pastorinnen in Lübeck auf einem Foto die Regenbogenfahne vor sich und ja, und die Botschaft, dass sie für Transgender sind. Also eine Botschaft, die deutlich macht, dass sie mit Jesus, mit Gott und seinem Wort eigentlich gar nichts am Hut haben. Aber das ist die gegenwärtige Situation in der Kirche. Und wir brauchen uns nicht zu wundern, dass so viele vom Glauben abfallen. Ja, es geht nicht mehr um Jesus. Ich bin einmal an einem Schaukasten vorbeigegangen. Ich sage die Kirchengemeinde nicht, werde sie nicht nennen. Aber da wurde nicht zu Jesus eingeladen, sondern da wurde zum Yoga eingeladen. Und das ist es natürlich nicht. Ja, was soll die Botschaft sein? Unserem Herrn dienen, auf alle Fälle die Talente, die Gaben, die Liebe unseres Herrn nicht hier vergraben, sondern sie weitergeben. Und ja, und wir dürfen uns, wie gesagt, freuen auf den ewigen Lohn, den wir erhalten. Ja, wer seine Gaben verachtet und sie vergräbt, wer den vergänglichen Dingen dieser Welt anhängt, Geld, Gold, Silber, ach, um was es da noch alles gibt, ja, der wird am Ende alles verdienen. Und das sagt dieses Gleichnis aus. Der dritte Knecht mit dem einen Talent, dem wird das eine Talent weggenommen und der erste Knecht bekommt es. Ja. Wer Jesus liebt, das möchte ich noch deutlich machen, braucht sich keine Gedanken zu machen. Der Heilige Geist wird ihm helfen, für die Ehre unseres Herrn zu leben. Amen. Ja, danke Jesus für die Worte, die du mir so aufs Herz gelegt hast heute Morgen. Du hast Herzen vorbereitet. Und da soll dieses gute Wort hineinfallen und viel Frucht bringen. Amen. Amen. Aber nicht so was Schweres.